Jo, hallo, hier ist das ABS-Magazin Arbeitsbildung Arbeitbildung unseres Soziales. Wir grüßen euch. Hört ihr mich?
Naja, hört mich. Schön, dass ihr dabei seid. Wir werden uns heute ein bisschen unterhalten, und zwar ja die Friedenspolitik in Deutschland, die Friedenssituation. Das ist ja ein Thema, das uns wirklich herausfordert. Ich begrüße erstmal hier einen Gast. Hallo German. Ja, wirst du uns ein bisschen was erzählen können zu einer bestimmten Veranstaltung? Also zuerst mal begrüße ich dich. Hallo.
Hallo, German hier.
Jo. Gleich mal die konkrete Frage. Da gab es jetzt die Tage eine Veranstaltung, die schon stattgefunden hat und auch am Samstag hier nochmal in Frankfurt stattfinden wird, also sozusagen durch Deutschland touren wird. Erzähl uns doch mal ganz allgemein, worum geht's da? Was ist da los?
Genau, das ist eine Veranstaltungsreihe mit einem Kollegen von aus Jugoslawien, der extra dafür angereist ist. Er ist von der Union der Kommunistischen Jugend Jugoslawiens. Vorgestern, am 24. März, war die erste Veranstaltung in Essen. Am 24. März deshalb, weil am 24. März 1999 die Bombardierung Jugoslawiens von NATO-Truppen begonnen hat. Also es ist 15 Jahre her. Ich habe schon Flugblätter verteilt vor Schulen in Frankfurt. Viele Schüler kennen dieses Land nicht einmal mehr. Und des Weiteren geht es dann nach Bremen, Dresden, Ingolstadt, Regensburg. Und am Samstag ist es in Frankfurt im DGB-Jugendclub um 10 Uhr.
Okay, also da gibt es eine Veranstaltung, da geht es um den Jugoslawienkrieg, richtig?
Ja.
Der Hintergrund, der ist ja relativ komplex, was da passiert ist. Da war Deutschland involviert, da war die NATO involviert. Da gab es ja verschiedene, auch verschiedene Positionen, was da tatsächlich passieren sollte oder möglich war.
Exakt. Deutschland war involviert, nicht erst seit 1999, sondern seit Deutschland wieder Deutschland ist, also seit 1990, wo dann die DDR an die BRD angeschlossen wurde und Deutschland sofort angefangen hat, seinen Hinterhof Südosteuropa wieder an sich zu binden, und das vor allem durch ihre völkische Politik, also Blut- und Bodenpolitik, wo sie verschiedene Völker in Anführungsstrichen versucht haben, aus dem sogenannten Vielvölkergefängnis Jugoslawiens herauszuschneiden. Begonnen hat es mit Kroatien und Slowenien, wo Deutschland einseitig gegen den Willen der restlichen Länder sie anerkannt hat.
Gut, also das ist eine Frage, die müssen wir bestimmt auch nochmal diskutieren, wie du das jetzt formulierst. Das sind da schon starke Begriffe, also von der völkischen Ausrichtung, Blut und Boden. Das ist ja jetzt erstmal eine Politik, die man eher, der Zeit des nationalsozialistischen Regimes zuschreibt. Und wenn wir von der Zeit der, ja, offiziell würde man sagen, der Zeit der Wiedervereinigung reden, dann kann man sagen, okay, da war eine konservative Regierung am Start, aber die werden sich wahrscheinlich auch werden sagen, na so, ganz so sind wir jetzt auch nicht aufgestellt. Also ich gehe davon aus, das sind Punkte, das müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Und wir werden also uns diese Veranstaltung mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist da los? Was ist auch so die Motivation? Was soll da passieren? Und uns auch mal ein paar Fragen stellen. Was steckt da genau dahinter? Und wie funktioniert das? Wir werden jetzt erstmal noch mal eine kurze Musik hören. Wir werden dann auch, wenn das hoffentlich klappt, auch einen Telefongast haben. Und dann werden wir da ein bisschen genauer uns das anschauen. Oder? Was meinst du?
Ich bin dafür. Was kommt denn für Musik?
Ja, ich habe jetzt nochmal was ganz, wie soll ich sagen, ist das, es ist modern, auf der anderen Seite ist das konservativ, weil ehrlich gesagt, das ist einer unserer All-Time-Classics. Naja, das sind ein paar Jungs hier aus der Gegend, hat jetzt mit dem Thema selbst erstmal direkt nichts zu tun. Wir hören Pornophonik, die machen aber auch so ein bisschen, wie sagen sie selber, Gameboy und Lagerfeuer, also eine Kombination von Gitarre und elektronischem Gefiepse, so würden das manche Leute bezeichnen.
Schön. Eine Synthese.
Ja, genau. Tatsächlich spielen wir die öfters und die sind auch immer mal wieder hier zu sehen, sei es, was weiß ich, hier in Darmstadt oder auch in Deutschland, in anderen Orten. Die spielen nach wie vor, machen da lustige Mucke. Also, jetzt gibt's erstmal noch mal ein bisschen Pornophonik und danach hören wir uns wieder. Bis gleich. So, das waren jetzt hier die Pronofinik-Jungs, die haben uns manchmal was vorgespielt. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen unterhalten über die Veranstaltung, die jetzt die ganze Woche läuft in verschiedenen Städten in Deutschland. Wo waren die nochmal genau, die Städte, wo das stattfindet?
Also heute findet es in Dresden statt um 19:30 Uhr, ansonsten morgen in Ingolstadt, übermorgen in Regensburg und am Samstag ist es dann bei uns in Frankfurt am Main.
Jo, also hört sich interessant an, dass das sozusagen wir direkt drin sind und auch hören, was da bisher geschehen ist, aber jetzt auch ein bisschen noch die Gelegenheit haben, dass hier die Frankfurter da auch nochmal reingehen können. Wir haben jetzt einen Kollegen hier in der Telefonleitung, der zu den Veranstaltern gehört und auch ein bisschen was dazu sagen kann. Hallo Jan, wir grüßen dich, hallo.
Ja, hallo, grüß euch.
Ja, super, wir hören dich. Meine Frage... Zuallererst, ihr seid da gerade in der Veranstaltungsreihe und geht da quer durch Deutschland, habt ihr verschiedene Termine, wo ihr schon jetzt welche hinter euch habt und auch noch welche vor euch haben werdet.
Ja.
Ganz konkret, was macht ihr denn da? Worum geht's denn da?
Ja, also wir haben, ich glaube, das hat der German ja auch anfangs schon gesagt, zum Anlass genommen, eben den 15. Jahrestag der Bombardierung Jugoslawiens in der Hauptseite Belgrads. Und deswegen es geschafft, dass wir einen Jugendlichen eben aus der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien einladen konnten. Von der SCOI hat der German auch schon kurz was gesagt. Und der ja ist der Marco, der ist Mitte 20 und erzählt aus seiner Sicht, was es für sein Land, also Jugoslawien, hieß und heißt, ja, in einem Krieg gewesen zu sein, in dem nicht unwesentlich auch Deutschland beteiligt war, was es aus Sicht eines Jugendlichen heißt, wenn man vor 15 Jahren in einem Land aufgewachsen ist, das zerbombt wurde, was es heißt, und das ist ja an Jugoslawien, glaube ich, bis heute spürbar, wenn aus einem multiethnischen, aus einem Vielvölkerstaat eine Zerstückelung gemacht wird, wo Länder bei rauskommen, die keine 100 Kilometer in der Diagonale sozusagen haben, und plötzlich alte Feindschaften wieder ausgegraben werden, die es über 50, 60 Jahre gar nicht mehr gab. Wo man plötzlich also wieder darauf kommt zu sagen, der Serbe frisst uns und in Kosovo ist es furchtbar, weil. Ne? Mhm. Also plumper, blanker Nationalismus, den es sehr lange nicht gab. Das sozusagen aus seiner Sicht, bevor du mich unterbrichst, nur noch den ganz kurz den zweiten Teil und konkret, was seine Organisation einfach auch tut. Das heißt, was sie unter einem Kampf auch gegen Krieg verstehen, weil für sie heißt Krieg ganz konkret, sie haben mit ihm gelebt, leben mit ihm, was sie tun gegen Nationalismus, was sie tun, um sozusagen als Jugendorganisation auch dafür einzutreten, im Zweifel wieder eine bessere Zukunft zu haben. Mhm. Darum soll es ein Stück weit gehen, zumindest mal von der Seite, was auch der Marco erzählen wird.
Ja. Genau. Also das sind ja jetzt ganz viele Sachen, wo wir nachfragen müssen oder wo ich finde, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Besonders Kampf gegen den Krieg, ja, das ist ein bisschen, ich glaube, das erfordert mehr Erläuterung, weil es hört sich an wie... mit Wasserflaschen gegen den Regen oder so. Also jetzt aber mal ganz konkret, das ist jemand, der also wirklich während der Kriegszeit als Jugendlicher auch in dem Land vor Ort war, weil wir müssen ja glücklicherweise feststellen, dass wir in Deutschland hier direkt, also die allergrößte Teil der deutschen Bevölkerung, erstmal kriegerische Auseinandersetzungen nur aus den Nachrichten bekommt, erfahren bekommt. Und das bedeutet natürlich zuallererst mal, dass das gefilterte Informationen sind. Also man sieht dort nicht alles, also absichtlich nicht. Und unter Umständen dann auch noch, ich sag mal, inhaltlich gefilterte Nachrichten sind. Das heißt, unter Umständen werden auch Hintergründe und Beweggründe nur aus einer oder aus wenigen Perspektiven dargestellt. Und insofern kann ich mir vorstellen, kann das schon eine besondere Qualität sein, sich da mit jemandem zu unterhalten, der überhaupt vor Ort war, oder?
Absolut, absolut. Also möchte ich da auch ganz kurz bestätigen, ich komme ja aus der Jugendarbeit habe es mit Jugendlichen zu tun, die jetzt zwischen 15 und 20 sind. die kennen das tatsächlich nicht mehr, sind in der Zeit geboren oder waren kleine Steppkes sozusagen. Das heißt, da fängt man im Prinzip erstmal bei Null an. Mhm. Stellt euch mal vor, das hat was mit euch was zu tun, weil ihr da schon gelebt habt, dass dieses Land in einem Krieg beteiligt war, wo Bomben geschmissen worden sind. Ne? Genau, und umso mehr, glaube ich, ist auch das Spannende an der Veranstaltung, ist dann nochmal eben von jemandem zu hören, der erstens Familie hat, die natürlich auch schon im Erwachsenenalter war, als dieser Krieg stattfand, als auch er selber, der auf jeden Fall natürlich dann erwachsen geworden ist in einer Zeit, in der er im Zweifel in der Gegend war, wo Trümmerhaufen waren, wo es plötzlich eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, anfing, dass Völkerhass aufkommt, den man eigentlich gar nicht mehr kannte.
Ja, weil genau. In Deutschland selbst, hier die Bevölkerung hier, das sind ja höchstens die Generation unserer Großeltern, die sowas noch erleben musste.
Ja, gut, ich meine, es geht natürlich langsam aber sicher wieder los, dass immer mehr in den Zeitungen davon zu lesen ist, dass man jetzt, wie heißt es, mit posttraumatischen Belastungsstörungen unserer, in Anführungszeichen, Soldaten zu tun hat, die immer mehr und mehr werden. Also sehr wohl dieses Land seit geraumer Zeit wieder im Krieg ist. Beispiel Afghanistan, ja. Beispiel Jugoslawien, wo bis heute die Bundeswehr unten stationiert ist. Um nur die zwei krassesten Beispiele zu nennen. Und vor allen Dingen, und da leite ich auch ein bisschen ein, worum es uns ja auch geht, ist ja auch gar nicht so sehr nur der Punkt, führt dieses Land Krieg, können wir also schon beileibe sozusagen spüren, was es heißt, sondern sich vielmehr anzuschauen, befinden wir uns vielleicht in einer Zeit, wo die Frage von Krieg ziemlich schnell wieder sehr akut werden kann. Sei es dadurch, dass die Bundeswehr massiv in Schulen auftritt, also seit einigen Jahren Kampagnen fährt, die von der Dimension her unvergleichbar sind, mit Jugendoffizieren noch und noch in Schulen geht und dort in Anführungszeichen neutral über das Berufsbild Bundeswehr berichtet. Also braucht man natürlich keiner weismachen, dass es da nur darum geht, zu sagen, wir möchten euch auch von der anderen Seite aus ein Jobangebot machen. Ja,
das ist ganz sicher eine Situation, die in letzter Zeit sich verändert. Also zum einen, dass die Bundeswehr an sich da ein bisschen umgebaut, was heißt ein bisschen mit der Änderung der Wehrpflichtsfrage, dass da natürlich eine andere Situation ist, aber wir wissen natürlich auch, die Soldaten, die dann wirklich zum Einsatz kommen, die sind ja dann auch welche, die sich für längere Zeiträume verpflichtet haben. Und letzten Endes kann jeder bei uns, der sich ein bisschen umhört und in seinem bekannten oder erweiterten Kreis Soldaten trifft oder die mal befragt, da wird er auch unter Umständen ja ganz kritische oder vielschichtige Antworten bekommen, wie zum Beispiel so ein Einsatz. Was weiß ich, im Kosovo oder jetzt auch Afghanistan, wie das da aussieht und was da so stattfindet, und die Beurteilung über diese Lage ist dann auch von den Soldaten selber ja auch, ja, ich sag mal, eher kritisch, also wenn man sich da umhört.
Also meine Haltung ist sowieso die, dass wenn wir, weil du vorhin auch konkreter wissen wolltest, was man sich unter dem Begriff Kampf gegen den Krieg vorstellt. Ja. Meine Meinung ist die, dass früher oder später mit das Wichtigste natürlich auch sein muss, sich mit den Soldaten, die da an der Front stehen oder es schon getan haben, auseinandersetzen muss, ihnen sagen muss, Leute, gegen wen schießt ihr da eigentlich? Für wen schießt ihr? Die Veranstaltung steht ja unter, oder die Veranstaltungsreihe besser gesagt, steht unter dem Motto 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter Weltkrieg, 15 Jahre Angriffskrieg auf Jugoslawien und heute? Fragezeichen. Und das nicht deswegen, weil wir jetzt gar so geschichtsbewusst nostalgisch sind und einfach mal die Jahrestage aneinander klatschen, sondern doch genau deswegen diese Frage und diese Losung aufstellen, weil sich doch eins irgendwo nicht geändert hat. Nämlich, dass es offensichtlich Herrschende gibt, die an dem Krieg profitieren, und dass es immer wieder das Gleiche ist, nämlich, dass die einfachen Leute, die ziemlich gar nichts mehr zu verlieren haben, weil sie keine Alternativen haben, an der Front stehen und für nichts als fürs Vaterland, auf das man gelinde gesagt scheißen sollte, hinhalten müssen.
Ja, gut.
Da scheint sich nichts geändert zu haben, und umso mehr muss man also, finde ich, gerade jetzt schon darum kämpfen. Leute, lasst euch nicht verarschen, hier in einen Krieg zu ziehen, für wen, für was, im Kosovo zu stehen, na, also der kosovarischen Bevölkerung. Und also ich habe mich schon mit ein paar auch unterhalten, ich kenne tatsächlich ein paar Soldaten, haben sie mit Sicherheit nicht geholfen.
Ja, ja, das ist, wie gesagt, da sollte ja auch jeder die eigene, seine eigene Initiative nutzen und sich mit Soldaten unterhalten, die da involviert waren, um da auch vielleicht auch ein ganz persönliches, direktes Bild zu bekommen, das dann bestimmt ganz anders klingt, als das, was wir vielleicht in den Mainstream-Medien hören. Zurück zu eurer Veranstaltung. Ihr habt da also, Leute da, die von vor Ort was berichten können. Wie sieht das sonst so? Wie seid ihr da sonst so aufgestellt? Oder geht es darum, ein bisschen jetzt eher konkrete Handlungsoptionen auszuloten? Geht es eher darum, ein bisschen theoretischen Hintergrund aufzubauen und zu überlegen, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Wie kann eine Gesellschaft aussehen, die sich einfach der kriegerischen Lösungsoption einfach enthält? Oder ist das was ihr seht? Oder erzähl mal.
Also vielleicht nochmal kurz zur Intention. Ja. Ich komme aus Regensburg. Wir haben hier auch jetzt schon seit Wochen dazu gearbeitet und haben unter anderem einfach mal mit so Überschriften gearbeitet wie über einen Krieg, der wieder ins Bewusstsein muss. Das heißt, eine Intention sicherlich auch die ist, festzustellen, dieses Land hat vor nicht mal mehr 15 Jahren schon mal Krieg geführt. Und heute sprechen nicht wenige wieder vom Krieg. Ein Beispiel, der Gerhard Schröder, der 99 der Kanzler war, unser aller Friedenskanzler, der dann 2003 ach so friedlich Nein zum Irakkrieg gesagt hatte, hat vor anderthalb Wochen sowohl in der Zeit als auch im Spiegel ein Interview gegeben, da ging es dann um die Ukraine bzw. die Krim und den völkerrechtswidrigen Anschluss der Krim an Russland gesagt, dass da verwarnt, mit einem Zeigefinger immer auf die Russen und auf Putin zu zeigen. Er, also Gerhard Schröder, hat 99 auch völkerrechtswidrig den Krieg geführt. Das heißt, also eine klare Intention, die ist, gerade unter der Jugend, das ist ein Jugendbündnis, da komme ich jetzt auch gleich darauf, ein Stück weit ein Bewusstsein zu schaffen, Leute, tut nicht so, als wäre die Situation, in der wir gerade sind, für immer gegeben, unabhängig davon, ob die so schön ist oder nicht, sondern sind wir wachsam, sind wir bereit, auch gegen den Krieg von deutschem Boden aus was zu tun, uns zusammenzuschließen und zu sagen, nein, mit uns nicht. Zum Beispiel dagegen vorzugehen, dass wenn die Bundeswehr kontinuierlich in jeder Stadt, in der man doch hingucken, in die Schulen geht und dort Kriegspropaganda betreibt, das drücke ich es mal so hart aus, sich auch hinzustellen und als Jugendliche zu sagen, hey Schüler, da ist die Bundeswehr, aber wir sagen nein, wir bieten auch eine Alternative. Schmeißt die Kerle doch wieder raus. Was wir im Übrigen auch immer wieder tun. Kann ich nur von Regensburg zum Beispiel berichten oder auch der Germann von Frankfurt oder so.
Ja. Wenn du sagst,
damit
wenn du
leite
sagst,
ich jetzt auch ein bisschen über zur anderen Frage. Was steckt also dahinter? Es ist im Prinzip ein Versuch, ein zentrales, also bundesweites Jugendbündnis aufzubauen aus verschiedensten Jugendorganisationen. Und da erst einmal grundsätzlich das Versuch, wirklich alle zu gewinnen, die sagen, Mensch, ja, es ist notwendig, was gegen den Krieg zu tun, nicht nur allgemein, sondern schon auch ganz konkret gegen eine drohende Kriegsgefahr von deutschem Boden aus, weil wir sehen, dass ein Stück weit eine Kriegsvorbereitung nach innen stattfindet. Das habe ich immer wieder auf dem Beispiel der Bundeswehr an den Schulen rumgeritten, geht aber viel weiter. Das heißt, Grundgesetzänderungen vor nicht allzu langer Zeit, dass die Bundeswehr wieder im Inneren eingesetzt werden kann. Mhm. Bis dahin, dass sie gegen Demonstranten eingesetzt werden kann, bis dahin, dass sie in Rathäusern sitzt, dass sie ein Stück weit, ich mache jetzt nicht so viel mehr Beispiele, ja, nur noch eins, dass sie ein Stück weit das Kommando übernimmt über zivile Hilfsorganisationen wie den THW und so weiter. Da schaut sich dann erstmal jeder blöd an und sagt, na, was wollt er denn jetzt, der THW, der hilft uns doch, keine Frage. Aber wenn wir auch hinschauen, dann muss man feststellen, dass in Situationen, in denen es darauf ankommt, die Bundeswehr bemächtigt ist, so Organisationen wie Freiwillige Feuerwehren oder den THW zu kommandieren, im Inneren das zu tun, was die Bundeswehr vorgibt. Ja, das heißt also ein Stück weit feststellen, Leute, das, was hier passiert in diesem Land, nennen wir es Demokratieabbau, nennen wir es Staatsumbau, wie auch immer, ist was, also wenn man ein bisschen die Augen aufmacht und sich anschaut, was vor 100 Jahren, vor 75 Jahren war, wie auch immer, oh, Vorsicht. Nicht, dass wir jetzt schreien, das ist genauso wie vor 100 Jahren oder vor 75 Jahren und die Nazis sind wieder auf der Straße. Ja? Also das wäre ja viel zu einfach. Aber das Grundsätzliche sozusagen, dass die Frage von Krieg weiterhin auf der Tagesordnung ist, Das muss man sehen. Und deswegen sagen wir, Mensch, alle Jugendorganisationen, die sagen, ja, da müssen wir was tun, tun wir uns zusammen. Wir sind jetzt gerade in der Situation, wo wir an einem kleinen Anfang sind. Das heißt, dieses Jugendbündnis besteht aus gut 10 Organisationen, die das jetzt sozusagen tragen, die jetzt diese Veranstaltungsreihe auch durchführen und aber dann mit Sicherheit, also ist auch schon in Planung, danach versuchen weiterzumachen. Also wieder anschreiben an, naja, alles Demokratische in diesem Land, was man irgendwie kennenlernt. Ja, und sagen, komm, also, treffen wir uns an einem Tisch, machen wir weiter.
Das sind
jetzt
ganz viele Punkte. Ich hätte trotzdem noch mal ein paar Sachen zwischendrin. Also, dass die Bundeswehr teilweise so präsent ist, ist natürlich, also erstmal, ich möchte nicht sagen, ist es nachvollziehbar oder verständlich, aber es ist erstmal rückführbar, dass die natürlich auch ein Personalproblem haben und einfach gucken müssen, was unternehmen sie da. Und wenn sie da, was weiß ich, an Schulen präsent sind oder auf irgendwelchen Messen, Ausstellungen und was weiß ich, da gibt's dann mal einen schicken Spähpanzer zum Angucken, dann ist das natürlich auch was, so eine Faszination Technik, die jetzt die Bundeswehr natürlich auch versucht einzusetzen, um da junge Leute zu interessieren, ja, dass man da tolle, schicke, moderne Technik bedienen kann. Aber die Frage, wie da die Bundeswehr eingesetzt wird oder so, das ist ja dann doch auch eher eine politische. Also das ist dann schon auch eine andere Ebene, wo man sich überlegen muss, okay, was passiert da, was kann da passieren? Ich meine, du hast eben angesprochen, diese Einbindung von Soldaten in Notfallpläne. Das heißt, dass wenn bestimmte Notfallsituationen eintreffen oder Katastrophensituationen eintreffen, dann auch schon bis hinunter zu Gemeindeebene, da sozusagen Personen benannt sind, auch Soldaten benannt sind, die sich in die Organisationsstrukturen dann einbinden können und eingebunden sind. Das heißt, das ist dann nicht mehr nur Polizei, THW und Feuerwehr und Rotkreuz oder je nachdem, die da was machen, sondern die werden dann auch kontrolliert, unterstützt, wird es vielleicht freundlich genannt, aber da sind dann auch Soldaten sozusagen in die Kommandostrukturen eingebunden. Davon hast du ja gesprochen. Das ist natürlich erfordert eine Vorbereitung, da hast du recht. Also insofern ist das erstmal eine Frage, ob man das möchte, dass in kritischen Situationen dann zum Beispiel automatisch dann auch eine militärische Komponente da sofort mit am Start ist. Trotzdem die politische Frage, da wäre die Frage, wer entscheidet denn wirklich, dass sich hier in Deutschland, ich sag mal, die Regierung oder auch Entscheider, das müssen ja nicht dieselben sein, aber Entscheider und Regierung sich da vielleicht auch in eine kriegerische Auseinandersetzung eher als Option sehen oder die Möglichkeit da eher in Betracht sehen. Das ist doch die eigentliche Frage, die ein bisschen angegangen werden muss oder kann, oder? Oder was ist eure Meinung dazu?
Also ich spreche jetzt für die Feigen, ne? Wenn ich da von eurer Meinung jetzt für das Bündnis, weil da haben wir ganz verschiedene Organisationen drin. Ja. Also meine Haltung ist die, ich habe da bin in der Frage Kommunist und sehe sehr wohl, dass in diesem Land gerade jetzt, wo es eine große Koalition gibt, die, ich weiß nicht, schon 2-3 Mal getagt hat und ansonsten alles in Ausschüsse vertagt, die eine grundgesetzliche Mehrheit hat, verfassungsinnerne Mehrheit hat, im Endeffekt ein Ausschuss ist für das Großkapital in diesem Land. Also das sind jetzt, wir nennen es wegen mir Oldschool-Begriffe, ja? Aber geändert hat sich nun mal nichts. Also meine Güte, es ist halt, wenn ich Konzerne aufzähle, ja, dann sagst du mir, sind es nur die oder sind es weniger? Ich mache halt Beispiele. Weiß ich nicht, VW, Daimler, Siemens, wie sie alle heißen. Das sind doch diejenigen, die weiterhin die Profite einstreichen. Deutsche Bank, keine Ahnung. Die Weltwirtschaftskrise jetzt in den letzten sieben, acht Jahren, wo es dann immer hieß, die faulen Griechen oder sonst irgendwas. Naja, da ist halt ein ganzes Volk ausgepresst worden, komplette soziale Systeme abgebaut worden, um Zinsen zurückzuzahlen. Na, an wen denn? Wohin sind sie denn geflossen? Wer setzt denn um? Ein Herr Schäuble und Co. Und wer streicht ein? Also was will ich damit sagen? Ich glaube, dass wir es weiterhin mit einem Gesellschaftssystem zu tun haben, in dem es eine relativ kleine Klasse gibt, die sich Kapitalisten nennen, die einstreichen, die ausbeuten. Das ist auch nichts moralisch, nicht wo ich sage, ihr seid böse, sondern das ist basierend auf diesem Gesellschaftssystem, das zwangsläufig auch irgendwann Krieg erzeugt. So war es immer. seit 150 Jahren, seitdem er halt in diesem Gesellschaftssystem lebt.
Also das ist eine ganz klare historische Beobachtung. Einen
Konkurrenzkampf sozusagen erzeugt, genau. Und also deswegen, weil, was deine Frage war, woher kommen die Entscheidungsstrukturen? Naja, diese Situation führt zwangsläufig dazu, dass man früher oder später von Krieg spricht und auch dieses Deutschland Krieg führen wird. Also keiner spricht mehr davon, dass die Ukraine, wenn es so weitergeht, eine friedliche Lösung noch inne hat. Aber wer prallt denn eigentlich aufeinander? Das ist doch der sogenannte Westen und das ist Russland. Wobei jetzt der Westen, was gehört da noch dazu? Oder ist die USA eigentlich noch die dritte Stelle an der ganzen Sache? Also um was geht's da? Da sieht man ja im Übrigen auch ein Stück weit die Parallelen zu Jugoslawien. In Jugoslawien war es ja nicht anders. Ein ehemaliges sozialistisches Land, ja, 90 zusammengefallen, Sozialismus gab es nicht mehr. Der German sprach schon davon, dass da die Deutschen schon recht schnell mit die Finger im Spiel hatten, waren meines Erachtens tatsächlich mit die aggressivsten, aber natürlich auch andere Länder. 99 war es dann so, dass das die Deutschen waren, die es vorangetrieben haben, Jugoslawien zu bombardieren. Die USA nicht. Sie sind danach gezogen, haben im Nachhinein dann genauso viel da unten gemacht, ja, sitzen jetzt genauso da unten. Aber die sind auch schon damals ein Stück weit aneinander gekracht, weil sie sich gestritten haben, um was? Naja, um ein Land, ein ehemaliges sozialistisches Land, in dem man versucht hatte, was rauszuholen. Mhm. Und dann das Typische, und deswegen auch wieder so ein Stück weit das Historische zum Vergleich, was diese deutsche Tradition ist, diese Sezessionspolitik zu betreiben. Also aus einem recht großen Land, einem Vielvölkerstaatenland, kleine Flickenteppiche zu machen.
Genau, Sezession heißt ja erstmal nur Abspaltung.
Abspaltung. Da waren die Deutschen schon immer recht gut. Irgendeine Minderheit, die sie wieder entdecken, die ganz böse unterdrückt war und deswegen müssen wir sie unterstützen. Und fängt schon bei den Nachbarn immer an, die armen kleinen Sudetendeutschen, die müssen ja, wie sagt der Stoiber, wie sagt der Seehofer, eigentlich schon längst wieder an Bayern ran. Hm? Ja. Also das ist eine Special-Nummer von den Deutschen.
Dieses, genau. Dieses Special, alle reden über die Ukraine, wir heute jetzt auch, steht auch auf eurem Flugblatt. Da wollte ich noch mal fragen, gibt es deiner Meinung nach die Gefahr eines Krieges, wenn nicht sogar Weltkrieges in der Ukraine? Weil wenn man zum Beispiel durch die Berger Straße geht, in Bornheim in Frankfurt, an den Cafés vorbei, da wird schon viel über die Ukraine als auch über den Weltkrieg gesprochen.
Na, ich glaube, jetzt ist die Frage an mich gerichtet, ne? Also gut, ich würde es umgekehrt machen. Was ich so krass finde, ist doch die Propaganda, die betrieben wird. Also das entscheidende Kriterium, sage ich mal, das du brauchst, um eine Stimmung zu machen, wenn wir jetzt von so Kategorien wie Weltkrieg sprechen. Und wenn ich dann schaue, dass kein Tag vergeht, in dem es nicht heißt, die bösen Russen, die Menschenrechte mit Füßen treten und weiß ich nicht alles, jetzt aber endgültig zu weit gegangen sind, wie es gestern noch in Den Haag ja auch hieß von Merkel, dann wird man tatsächlich ein bisschen schwindelig, weil dann geht es nicht mehr in Anführungszeichen nur um die Frage, helfen wir irgendeinem kleinen unterdrückten Minderheitenstamm, der sonst wo wieder ausgegraben wurde, sondern dann geht es darum, anzuzweifeln, was die momentane Weltkonstellation innehat. Nämlich, dass du ein paar Großmächte hast, also auch das ist ja alles Niveau bürgerliche Presse, ja, was ich jetzt gerade sage, Russland mehr oder weniger aufstrebend ist, die USA mehr oder weniger auf dem fallenden Ast ist, dann hast du noch China, wo was irgendwie keiner so recht einschätzen kann und irgendwie die EU, wo sich so ziemlich alle, bloß die Deutschen nicht drin einig sind, dass die Deutschen halt in der EU dominierend sind. Und wenn ich dann also ein Land habe, das offene Propaganda gegen eine der anderen Großmächte, nämlich Russland, hat, die dann im Zweifel richtig direkt schon aufeinanderprallen, naja, was ist das dann anderes als eine Weltkriegsgefahr? Das ist ja kein abstrakter Begriff, sondern dann prallen Weltmächte aufeinander.
Und jetzt haben ja die Krim-Tataren in der Krim angekündigt, nach der, wie es von der Bundesregierung auch hieß, nach der Annexion der Krim von Russland-Seite aus, dass die Krim-Tataren eine eigene Abstimmung machen, ob sie zu Russland gehen oder zur Ukraine oder was ganz anderes machen wollen. Meinst du, das könnte ein neues Kosovo bilden? Weil du gemeint hattest, dass sie Völkerschaften oder unterdrückte sogenannte Völker unterstützen und dadurch Abspaltungen und Sezessionen vorantreiben, also Deutschland meine ich.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht einschätzen, was aber, also ich kann auch ehrlich gesagt nicht sonderlich viel zur Krim sagen. Was man bei der Krim aber sagen muss, ist die Doppelmoral des Westens, ja, also hundert- und tausendfach genau solche Volksabstimmungen anerkannt zu haben, sich abzuspalten und prompt jetzt, wo ein Land sich dann Russland zuordnen würde, es nicht mehr anzuerkennen. Also auch da wieder mit den Begriffen Völkerrecht hantiert wird, dann, wenn es eben passt. Was jetzt konkret mit den Krim-Tataren es auf sich hat, klar scheint es mir so zu sein, als dass dort eine Minderheit gerade versucht, den Anschluss an Russland irgendwie zu relativieren, beziehungsweise dann innerhalb der Krim sich zu separieren. Reiht sich sicherlich ein in so eine Sezessionspolitik, ja.
Gut, also die Situation dort ist bestimmt eine knifflige. Unser Hauptproblem ist ja auch, dass die Informationen, die wir erhalten, unter Umständen ja auch schon so stark vorgefiltert sind, dass wir unter Umständen gar nicht den Blick haben, wie er sich vielleicht von vor Ort bietet. Ja, ja, knifflige Geschichte. Jetzt nochmal zurück zu eurer Veranstaltung. Vielleicht auch als letzte Frage ein bisschen, um das nochmal ein bisschen dann auch eine Vision zu bieten. Ihr unterhaltet euch also wirklich ganz konkret über die Frage unter anderem auch des Jugoslawienkriegs. Habt aber auch so ein bisschen Visionen in der Tasche oder Überlegungen, wo er sagt, okay, es muss auch andere Lösungen geben, als jetzt immer nur auf den, als Endlösung den Krieg zu haben. Da wäre meine Frage ein bisschen, wie sehen eure Vision, also neben der Aktion sozusagen die Kriegsgefahr oder die Kriegstreiberei nicht zu unterbinden, aber etwas dagegen zu halten. Wie sieht denn eure vielleicht auch gesellschaftliche, politische, vielleicht auch wirtschaftliche, vielleicht auch geopolitische Vision aus, dass wir zu einer Situation kommen, dass Völker, Nationen, Länder, Staaten, egal welches Modell da im Vordergrund ist, dass die eben nicht zwangsläufig wieder in einen Krieg hineinlaufen. Was wäre denn eure gesellschaftliche Vision, dass wir in einer Zeit leben können, wo wir sagen können, ey Mann, das ist die graue Vergangenheit, die dunkle Vergangenheit, wo es Kriege gab, aber heute funktioniert das anders. Wie sieht denn da eure Vision aus?
Ja, also da wird sicherlich auch auf den Veranstaltungen weiter drum gehen. Ich fange mal nur ganz kurz da auch nochmal bei Jugoslawien an. Jugoslawien, also ich mache jetzt keinen Geschichtsvortrag, ne? Jugoslawien hat sich als einziges Land, das nicht damals schon in der Sowjetunion Mitglied war, vom Hitlerfaschismus selber befreit. Durch einen Partisanenkrieg, also muss man so bezeichnen. Das heißt, nach der Befreiung aufgrund von einer antifaschistischen Grundlage her einen neuen Staat aufgebaut hat, Jugoslawien. Und von vornherein gesagt wurde, wir haben es hier mit 15 sich irgendwie Kleinvölkern zusammengetanen Staaten zu tun. Wir haben nur dann eine Chance, einen friedlichen Aufbau. Und dann stellen wir uns irgendwann auch die Frage des anderen Gesellschaftssystems hinzubekommen, wenn wir als Grundlage nehmen, dass es diese Nationalitätentrennungen nicht mehr gibt. Dass wir also ein gemeinsames Gesellschaftssystem aufbauen, das das nicht mehr kennt. Der Versuch also des Sozialismus. Mhm. Der Versuch, die Frage von Nationen, die Frage von Konkurrenzkampf, wer hat, weiß ich nicht, die Chance, seine Ökonomie besser aufzubauen als die anderen und dadurch durch Konkurrenz sie niederzukonkurrieren, wie auch immer. Dass diese Frage nicht mehr die bestimmende sein darf, sondern dass im Gegenteil diejenige Klasse, die ein Interesse daran hat, Profit zu machen, ist doch toll und wir sind alle frei und so weiter, klar, keine Frage, haut bloß immer nicht hin, dass dieser Klasse nicht mehr ermöglicht wird. Mhm. So. Und das nenne ich Sozialismus, da gehört noch viel mehr dazu. Ich will nur sagen, Visionen, also gerade in Jugoslawien ist dann viel schiefgegangen mit dem Tito und so, ja, das möchte ich gar nicht bezweifeln, hat aber diese Grundlagen geschaffen und zwar genau aus der Situation des Krieges und zwar des barbarischen Krieges heraus. Die Nazis haben die sind da unten gewesen und haben gewütet und haben die zum zweiten Mal, also millionenfach dort unten gemordet. Mhm. Und genau aus dieser Situation heraus die Konsequenz. Wir schließen uns zusammen und ja, lassen diesen Klassenwiderspruch nicht mehr zu.
Mhm. Trotzdem die Frage, wenn du sagst, dieser nationale Faktor, also sich da als Staatsgebilde zu verstehen oder als Staat zu verstehen und als Bürger eines Staates zu verstehen mit so einer vielleicht auch nationalen Ausrichtung, ist also sozusagen ein Aspekt. Aber du hattest ja jetzt auch angesprochen, dass es da auch ein Gefälle gibt von, ich sag mal, Entscheidern, von Regierenden, die vielleicht dann auch nicht immer im Interesse der allgemeinen Bevölkerung oder in einem Großteil der Bevölkerung vorgehen. Aber solche Entscheider, die nicht im Interesse der allgemeinen der gesamten Bevölkerung vorgehen, die gibt es ja fast in jedem Land, oder? Also was ist denn dann jetzt der eigentliche Feind? Oder ist es die Überwindung eines nationalen Verständnisses? Oder ist es die Überwindung einer hierarchischen Struktur? Oder habe ich das völlig falsch verstanden?
Das hast du nicht völlig falsch verstanden. Also natürlich, also da sticht Deutschland in keinster Weise besonders hervor, dass hier der Kapitalismus ist und woanders nicht. Also ich glaube, wir haben zurzeit in der Welt quasi keinen Staat mehr, der nicht Kapitalismus wäre. Jetzt ist es natürlich so, dass es einige Länder gibt, hat man ja vorhin, die ein wenig aggressiver unterwegs sind, ein wenig mächtiger sind, nennen wir es Imperialisten oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube halt, dass wenn wir jetzt hier konkret in diesem Land, in dem wir eben leben, eine Situation vorfinden, in dem ganz klar eine Kriegsgefahr da ist, die propagiert wird, dass wir dann auch anfangen müssen zu sagen, okay, dann müssen wir in dem Land, in dem wir leben, getreu dem Motto, der Hauptfeind steht im eigenen Land, anfangen zu sagen, wir stellen uns entgegen. Und okay. das muss natürlich in der Kleinigkeit losgehen. Also ich weiß nicht genau, was du von mir hören willst, ne? Aber das muss im Kleinen losgehen, dass wir sagen, hey, Jugendliche, Jugend, ihr seid die Ersten, die im Zweifel in den Krieg geschickt werden. Das lassen wir uns nicht bieten. Machen wir Aktionen. Wir haben am Montag zum Beispiel waren in den Städten, in denen auch die Veranstaltungen waren und sind, kleinere Aktionen von kleineren örtlichen Bündnissen teilweise, wo teilweise zum Beispiel symbolisch Brücken besetzt worden sind. Brücken deswegen, weil einer der Schwerpunkte der Bombardierung Belgrads vor 15 Jahren zivile Geschichten waren wie Brücken.
Ja, oder Donau oder so. Das ist aus so einem militärischen Gesichtspunkt immer ein Punkt. Gut, also ich verstehe dich nach wie vor auch eine Aufmerksamkeit auf eine potenzielle Kriegsgefahr, wie du sie jetzt auch schilderst, dass du sie siehst oder ihr auch im Bündnis das als reale Gefahr auch wirklich aufziehen seht und sagt, da muss man was unternehmen. Okay, ihr seid mit der Veranstaltung jetzt auch nochmal hier am Samstag in Frankfurt, richtig?
Genau, im Gewerkschaftshaus, im DGB-Jugendclub um 10 Uhr, das ist ein bisschen untypisch, ging nicht anders, der Marco muss dann wieder nach Hause fahren. Genau, da ist es auch so, dass wir dann neben dem, dass der Marco sprechen wird, natürlich als Hauptredner selber von dem Jugendbündnis aus auch nochmal so ein bisschen unsere Sicht der Dinge versuchen vorzustellen, also genau auch darüber diskutieren, okay, was können wir tun? Jetzt sind wir zum Beispiel am Samstag dann eben in Frankfurt. Hoffentlich kommen einige, die danach auch sagen, hey, richtige Intention, setzen wir uns wieder zusammen an einen Tisch und überlegen uns vielleicht eine nächste kleine Aktion. Sei es, wenn die Bundeswehr mal wieder vor Schulen ist oder sonst irgendwas. Ja.
Da danken wir dir erstmal für deine Infos. Das heißt, wenn jemand in Frankfurt ist, hier in der Gegend und sich das anhören möchte, kann er ja mal gucken und sich vielleicht ein bisschen schlau machen, wie zum Beispiel die Möglichkeiten bestehen, auch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, auch des eigenen Landes hier Deutschland oder auch hier in Europa Lehren zu ziehen, Erfahrungen umzusetzen und vielleicht zu sagen, na, so wollen wir das diesmal nicht machen.
Ja, auf jeden Fall. Also, würde mich freuen, wenn viele kommen.
Jo, also vielen Dank.
Alles klar.
Und bis demnächst.
Bis demnächst.
Bis dann. Ciao. Jo, also wir haben jetzt hier ein bisschen gehört, wie das sozusagen die Lage sich unter Umständen darstellt. Ja, das ist wirklich eine Frage mit der Kriegsgefahr und insofern wollen wir mal nicht hoffen, dass sich das alles noch schlimmer entwickelt, aber unter Umständen sehen wir da gerade live und in Farbe, wie sich zum Beispiel die Situation in Ost- oder Südosteuropa da weiterentwickelt und unter Umständen ja am Ende deiner Aussage steht, das muss jetzt, die militärische Option ist nicht mehr abzuwenden oder so. Knifflige Frage, muss man sich bestimmt genau angucken und da, ich sag mal, ein profundes Geschichtsverständnis ist da bestimmt eine Basis, ein Pfeiler, der da helfen kann, da kühlen Kopf zu bewahren. German, du hast uns was mitgemacht, ein Musikstück, stimmt's?
Genau, wie der Jan schon erzählt hat, ist Jugoslawien das Produkt des Partisanenkampfs aller Völker in diesem Land, die zusammen gekämpft haben gegen die deutschen Faschisten. Und ich habe ein Partisanenlied mitgebracht von Milan Api. Milan Api war Lehrer, Schriftsteller und Politiker. 1932 trat er der illegalen kommunistischen Partei Jugoslawiens bei und wurde aufgrund seiner Aktivitäten für 4 Jahre in Sremska Mitrovica eingesperrt. Nach seiner Entlassung ging er an seinen Geburtsort Celje zurück und wurde 1940 erneut für 9 Monate im Lager Bileca in der Herzegowina weggesperrt. Während dieser Zeit schrieb er das in Jugoslawien sehr schnell bekannte Lied Bilečanka, benannt nach dem Konzentrationslager, und komponierte dafür auch die Musik. Und 1941 schloss er sich den jugoslawischen Partisanen in Slowenien an und übernahm dort wichtige militärische Positionen. In Deutschland ist das bekannte Lied, also in Jugoslawien ist es sehr bekannt, in Deutschland leider fast gar nicht. In Deutschland kennt man das Lied der Moorsoldaten und ich würde, glaube ich, sagen, Bilečanka ist sozusagen die jugoslawische Version des Lieds der Moorsoldaten. Dieses Lied ist natürlich auf Jugoslawisch. Hm.
Du hast uns eine Übersetzung mitgebracht.
Genau. Und da wollte ich kurz vorlesen, die Übersetzung,
ja,
damit wir wissen, was dann gesungen wird. Ich lese kurz vor. Das Lied Bilečanka, Partisanenlied aus dem politischen Konzentrationslager Bileca, das liegt in der heutigen Bosnien-Herzegowina. Also, inmitten von Gewehren und Bajonetten, Wächter um uns herum, wandert langsam unsere Truppe durch den Karst von Bileca. Man hört den Widerhall der Schritte auf dem Stein der Herzegowina. Hey, hi, ho, hey, hi, ho. Weit weg bist du, o Heimat, verschleppt wurden wir, verfolgt ob des Frevels, dass wir dich lieben. Man hört den Widerhall der Schritte, man auf dem Stein der Herzegowina. Hey, hi, ho, hey, hi, ho. Sie nahmen der Mutter ihren Sohn, der Frau ihren Mann. Einsam blieb ihr Heim zurück, ein bitteres Schicksal. Man hört den Widerhall der Schritte auf dem Stein der Herzegowina. Hey, hi, ho, hey, hi, ho. Durch die Verbannung und das Leid, durch der Kerker Finsternis, schreitet neues Leben heran, hört seine Schritte. Also ein sehr positives Lied, wo man die Morgenröte schon sieht, nachdem sie gewonnen haben. Und jetzt hören wir uns das Lied an.
Jo, also, ein Lied, die Frau von Bilec oder Bileca, wie war das nochmal genau?
Bilečanka, die Frau von Bilečanka.
Ah, okay, alles klar. Ja, German, nochmal eine Frage jetzt an dich, doch nochmal zusammenfassend. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört über diese Veranstaltung. Wie schätzt du das denn insgesamt ein? Das ist auf der einen Seite, gibt es da Sachen zu hören von vor Ort, also jemand, der wirklich über den Jugoslawienkrieg was auch erzählen kann. Insofern ist es bestimmt immer eine gute Idee, Leuten zuzuhören, die da ein bisschen, naja, wirklich da jetzt auch Zeitzeugen sind, ja, in diesem Sinne, oder? Wie schätzt du denn insgesamt das jetzt ein, was am Samstag stattfinden kann?
Also ich schätze es so ein, dass wenn Schüler kommen, dass sie wieder ins Gedächtnis kriegen, das, was an ihrem Tag, wo sie geboren wurden, oder in dem Jahr, wo sie geboren wurden, dass da ein Land zerstört wurde, das aus dem Gedächtnis der Geschichte herausgelöst wurde und dieses Land, das Gedächtnis der Geschichte der Nachkriegszeit sozusagen, dass sozusagen eine Vorkriegszeit eventuell beginnen könnte oder dies der Beginn war, dass zum Beispiel Menschenrecht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker bricht, das durch Menschenrechte, mit dem humanitäre Interventionen, wie es heißt, geführt werden und Kriege geführt werden. Darauf hat sich ja auch Putin zum Beispiel bezogen, als er die Krim nach Russland holen ließ durch die Abstimmung, dass genau dies nichts anderes sei wie im Kosovo, lediglich mit Abstimmung.
Mhm. Gut, also wir werden uns das mal, ja, mal gucken.
Also das ist auch die rechtliche, juristische Nachkriegsordnung geht damit verloren. Die Nachkriegsordnung war die, dass andere Staaten in Staaten in andere Staaten nicht einmarschieren dürfen. Und dies ist 1999 eine Zäsur, wo auch das UNO-Mandat auch gefehlt hat, sondern ein lediglicher NATO-Angriff war.
Mhm. Und ja, ja, das sind dann natürlich immer so
weitere Folgen haben.
Ja, das sind dann immer so Detailformulierungen, die dann doch versuchen, dann rechtlichen Schein zu wahren. Aber letztendlich sieht man, die Zivilisationsdecke ist da teilweise dann doch dünn. Also insofern zählt dann, wer hat die meisten, was weiß ich, die meiste Kohle oder die meisten Panzer oder.
Oder den Anspruch, sich als Zivilisation zu sehen und die anderen als Barbaren.
Ja, zum Beispiel, genau. Du wirst da an der Veranstaltung auch dabei sein?
Ich bin da. Hoffentlich verschlafe ich nicht. Ich gehe früh ins Bett.
Na, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Vielleicht kannst du uns dann auch irgendwann nochmal im Nachhinein berichten, wenn das dann, was du da so an persönlichen Eindrücken gewonnen hast. Also, Klar. Wir haben jetzt, also erstmal vielen Dank für die Infos. Wie gesagt, guckt euch das an, macht euch auch schlau und überlegt euch auch, ob das ein Thema bei euch sein könnte, da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Was heißen aktuelle Verlautbarungen, gerade in den Mainstream-Medien, dann auch immer vor dem Hintergrund, dass die vielleicht nur getätigt werden, um vielleicht eine bestimmte Stimmung zu schaffen, bestimmte Situation zu erzeugen, die dann vielleicht irgendwann keinen anderen Ausweg mehr zulässt. Also, ein bisschen die Historie anschauen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Mucke da, und zwar auch was aus Jugoslawien. Also, wir spielen einfach. Also, hört noch mal zu, wir hören uns gleich noch mal. Bis gleich. Also, abgefahrene Mucke hier direkt aus Jugoslawien. Ich habe ja hier noch den Nils und die Eta, die heute auch hier mal vorbeigeschneit sind, sozusagen mit im Studio. Eta, du hast uns diese Musik mitgebracht, oder?
Genau, wir haben ja auch die ganze Zeit gerade zugehört bei eurer Sendung und uns auch ein bisschen. Oh ja, geht's nochmal los, weil sie so schön ist. Genau, ich habe die Musik mitgebracht. Das ist Dubiosa Kollektiv aus Bosnien, die eine Ska-Band sind, aus Bosnien zu acht und in verschiedener Zusammensetzung eben ganz viel Musik machen, auch schon seit einigen Jahren. Und dabei finde ich ganz schön, dass sie eben so einen gesamtjugoslawischen, vielleicht so antinationalistischen oder transnationalistischen Anspruch eben für diese ganzen neuen jugoslawischen Länder in ihrer Musik aufnehmen und da eben eigentlich so ein bisschen so eine Verbindung schaffen und von allen Leuten in allen diesen Ländern, sei es jetzt in Kroatien oder in Serbien oder eben in Bosnien oder überall eigentlich gehört werden und da so ein verbindendes Element von der Jugendkultur sind, und das finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Nils, du wolltest uns, okay, dann denke ich, haben wir erstmal dieses Thema so ein bisschen von ein paar Seiten beleuchtet.
Schauen wir in die Zukunft, in die nächste Woche.
Genau, gucken wir mal ein bisschen, wie sich die nächste Woche entwickelt. Nils, du hast uns was mitgebracht, erzähl mal.
Ja, nur ganz kurz, also nächste Woche sind die Eta und ich wieder hier im Studio dann verantwortlich für die Sendung. Und ein Thema steht schon fest, wir werden uns wieder mit Kulturcampus Bockenheim beschäftigen. Das ist ein Thema, das uns nach wie vor umtreibt, hier direkt aus der Stadt.
Genau, es gab ja auch in der letzten Zeit noch eine Hausbesetzung und die Frage, ob das Philosophikum eben an verschiedene Initiativen übertragen wird, die dort ein größeres Kulturprojekt verwirklichen wollen, steht immer noch im Raum, und darüber sprechen wir dann nächste Woche nochmal und greifen das Thema, wem gehört die Stadt im weitesten Sinn, nochmal auf.
Mhm. Ja, und
ja, coole Sache.
Das war
ja
es auch schon.
Dann denke ich auch, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr dabei wart. War schön, dass ihr hier im ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales auch diesen Mittwoch wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, ihr könnt die Sachen auch auf unserer Webseite absmagazin.de alle auch nochmal nachhören. Das heißt, auch die heutige Sendung gibt's da dann auch nochmal als Podcast. Könnt ihr nachhören, könnt ihr auch dann als Podcast per RSS abonnieren. Wir werden uns also nächste Woche Mittwoch 16 bis 17 Uhr hier wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und hier geht's jetzt auch weiter ein bisschen wieder mit Virusmusik. Wir werden dann also ja noch ein bisschen was hören und dann noch Kommentare von. Genau, German, vielen Dank, dass du dabei warst und uns ein bisschen unterstützt hast. Ich sag ja nur, ja klar.
Eine Sache noch, da ist noch Die Internetadresse zu der Veranstaltung ist jugendgegenkrieg.de.
Ja, haben wir gar nicht gesagt, stimmt. Ja, also, ist eine super Möglichkeit. Hört euch das mal an, guckt euch das mal an, was es da zu sehen und zu hören gibt. Und dann werden wir weiter gucken. Also, schön, dass ihr da wart. Das war das ABS-Magazin hier bei Radio X. Bis dann.
Ciao.